Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Heute werden wir über den Propheten Josef Yusuf sprechen. Ich bin Kybra und bei mir sind meine tolle Co-Moderatorinnen Maike und Rebecca. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir beisammen sind.
Hallo.
Hi. Schön, hier zu sein.
Genau.
Aber heute digital, oder Kybra?
Genau, heute sind wir tatsächlich wieder mal remote, digital. Wir sehen uns nur durch kleine Bildschirmchen und sitzen zu Hause oder ich im Abstellkammer von meinem Büro, weil es hier einfach ja besser ist zum Aufzeichnen statt im großen freien Raum.
Genau, wir sehen die Kleidung und die Türen im Hintergrund von dir. Und du hast vorhin gesagt, das hat so ein bisschen Harry Potter-Vibes.
Ja, ich fühle mich so wie Harry Potter.
Aber vielleicht hat es ja auch schon ein bisschen Josef-Vibes, denn bei Josef kommt ja auch die Grube und das Gefängnis vor.
Das war eine gute Überleitung, würde ich sagen. Denn heute wollen wir ja, wie angekündigt, über Josef sprechen. Also Josef ist tatsächlich so eine krasse Figur, die auch eben im Koran, in der Bibel vorkommt. Und Josef, die Familienbeziehung von Josef, vielleicht ganz kurz dazu. Wir hatten ja schon mal über Abraham gesprochen. Mhm. Und Abraham hat Söhne, Ismael, Isaak. Und über Isaaks Sippe, also nach Isaaks Sohn, Jakob, hat dann auch wieder mehrere Söhne und einer davon ist Josef. Also hat Josef quasi einen direkten Propheten, Vater, Opa und Urgroßopa. Er selbst ist auch ein Prophet. Und natürlich wie alle anderen Propheten wird er auch kein leichtes Leben haben. Das werden wir heute eben sehen und ein bisschen uns gegenseitig unsere Erzählungen berichten. Maike.
Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt für einige kompliziert wird, die vielen Namen, die du gerade aufgezählt hast und die vielen familiären Verbindungen zueinander. Ich kann euch empfehlen, ihr könnt nochmal zurückspulen, das, was Kybra gesagt hat, euch so wie eine Art kleiner Mini-Stammbaum jetzt für diese Folge vielleicht aufzeichnen, dann seid ihr ein bisschen mehr verortet. Und wenn ihr das nicht könnt oder macht, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch ergoogeln. Es gibt Stammbäume, die die ganzen Familienverbindungen und Verstrickungen wunderbar aufzeigen, denn irgendwann wird es tatsächlich kompliziert in der Tora und Ersten Testament. Und das hilft auf jeden Fall. Und sicherlich auch bei den koranischen Erzählungen.
Auf jeden Fall.
Also vor allem, weil er auch der 11. von 12 Brüdern ist. Also da gibt es dann auch noch 1000 andere Leute, die parallel zu ihm agieren und davor auch schon. Und ich finde auch diese Bibel-Stammbäume ganz gut, muss ich sagen.
Und es kommt ja auch noch dazu, dass es nicht nur einen Josef in der Bibel gibt. wenn ihr jetzt einfach nur so Josef-Bibel googeln würdet, dann würden auch andere Josefe dazukommen. Das heißt, es lohnt sich wirklich, sich da einmal zu verorten. Aber vielleicht können wir euch ein bisschen helfen heute.
Bestimmt. Also, und was mir jetzt gleich aufgefallen ist, Rebecca hat schon gesagt, 12 Geschwister, Josef ist der 11. Und die 11, mit der 11 fange ich mal an, weil die koranische Josefserzählung fängt tatsächlich dann auch unmittelbar gleich an, dass Josef einen Traum hat als Kind, wo er sieht, dass die Sonne, der Mond und 11 Sterne ihn anbeten. Und das erzählt er dann seinem Vater Jakob. Und er sagt dann, dass er diesen Traum seinen anderen Brüdern nicht erzählen soll, weil er weiß, dass sie ihn dann noch mehr beneiden würden. Also vielleicht ganz kurz nochmal zurück. Josef hat mehrere Brüder und er ist quasi einer der Lieblingssöhne von Jakob. Josefs Mutter ist verstorben. Josef hat einen Bruder, Benjamin. Und die haben denselben Mutter und alle anderen Brüder sind von einer anderen Mutter. Laut
von
der koranischen.
Zwei anderen Müttern.
Zwei andere. Genau. Ah ja, okay, genau. Laut koranischer Erzählung.
In der Tora
so genau.
Von zwei.
Details haben wir nicht. Ich weiß nur, Josef und Benjamin sind von der einen Mutter und alle anderen von einen oder mehreren. Zwei, meintest du?
Genau, eigentlich eine total spannende Patchwork-Familie auch. Also, wenn ihr euch vielleicht, liebe Zuhörende, auch dafür interessiert, ich finde, an der Josef-Geschichte wird auch diese Patchwork-Familie oder einfach eine große Familie mit aus verschiedenen Familien und Herkünften, die da zusammenkommen, ganz deutlich.
Mhm. Also
Ich
eine
habe gerade
große
mir ganz kurz,
Familie.
wenn ich noch mal, wenn ich ganz kurz ergänzen
Ja.
darf, es sind ja nicht nur sogar drei Mütter, ich glaube, es sind vier, ne?
Genau, ich glaube,
Also, weil
es.
es ist Rachel, Lea, Bila und Zila. Zilpa, oder ich weiß gerade ihren Namen gar nicht.
Okay.
Zilpa, genau. Bilha, Zilpa, Rachel und Lea.
Ah ja.
Also, es sind sogar, es sind auch sogar noch komplizierter. Sorry, dass ich so unterbrochen habe, aber
Nein,
nur mir
nein.
ist aufgefallen, dass ich Quatsch geredet habe.
Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz interessant festzuhalten, dass in der koranischen Erzählung, in Tora und Ersten Testament, Josef der Elfte, der Zweitjüngste ist und zusammen mit Benjamin,
Ja.
genau, vielleicht einen Gegensatz zu den anderen Brüdern zeichnet oder darstellt.
Und die Jüngsten quasi, genau, die Elften, genau. Ja, also Josef, ich habe ja vorhin gesagt, die Brüder haben ihn beneidet. Und dieser Neid hat sie ja dazu geführt, dass sie Josef in den Brunnen geschmissen haben. Sie wollten ihn eigentlich auch schon davor, also manche Brüder hatten vorgeschlagen, dass sie ihn gleich töten. Und ein Bruder, Gelehrten sagen auch, dass es einer der älteren Brüder war. Name hier auch nicht bekannt, vielleicht ist es bei euch bekannt. Wir haben auch muslimische Gelehrten, die sich natürlich auch das Erste Testament angeschaut haben und manche sagen, Yehuda war quasi der Bruder, der gesagt hat, töten wir ihn nicht, schmeißen wir ihn in den Brunnen, so ist er dann quasi noch am Leben, aber fern von uns. Und ich
Bei
finde,
uns ist es
ihr,
Ruben.
ah ja.
Also bei uns ist es der Bruder Ruben, der interveniert und sagt, lasst ihn uns nicht töten, sondern lieber also in die Sklaverei verkaufen oder und da interveniert.
Naja, also ja, mit den Namen, wie gesagt, im Koran gar kein Name, ein Bruder kommt da nur vor. Aber die Situation, dass die Brüder ihn dermaßen beneiden, sodass sie seinen Tod wünschen, ist schon krass. Da stellt man sich auch gleich die Frage: Jakob war ein Prophet, ein Prophetenhaus, aber selbst in einem Prophetenhaus herrscht ja Neid, herrschen auch solche Gefühle wie ja, das. Geschwister sich einfach haten und streiten, das hatten wir ja auch schon bei Adam und Evas Söhnen gesehen, bei Abel und Kain. Und genau die Frage stellen sich dann auch sehr viele bei dieser Erzählung, dass sie dann sagen, okay, selbst im Haus des Propheten kommen Uneinigkeiten vor, dann ist es ja normal, dass in nur nach 15 Häusern Streitigkeiten so oder so aufkommen.
Ich muss da ganz vielleicht ganz kurz mal
Ja.
einhaken, weil ich habe eine ganz immer so eine bisschen andere Lesart von Josef am Anfang, auf jeden Fall aus der Tora-Geschichte.
Ja.
Die ist nicht sehr populär, aber ich würde sie trotzdem gerne einbringen, weil es zu
Bitte.
diesem Neidthema passt. In der Tora steht, dass Jakob sich niederließ im Land Kanaan und dann ist es halt, dass Josef sein Lieblingssohn ist. Und da wird erwähnt, dass Josef zu seinen Brüdern geht und dann wieder zu seinem Vater kommt und schlecht über diese redet. Plus, also und immer so sozusagen so der kleine Spy ist. Und als älteres Geschwisterkind habe ich immer, finde ich manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch auf Englisch kennt, aber so auf Englisch sagt man Snitches get Stitches. Also so Petzen bekommen Ärger oder ja. Und ich muss sagen, als Kind habe ich mich immer, war ich immer so, also die Ex dieses Extreme, dass sie ihn töten wollen, nein. Aber er benimmt, also er war mir so unsympathisch immer als Kind am Anfang, weil er halt diese, also du hast diesen einen Traum erwähnt, in der Tora hat er noch einen anderen Traum, wo sich Schafe vor ihm verneigen und seine Brüder sind die Schafe. Und dann, und er ist der Liebling und er ist der Jüngste. Und irgendwie fand ich das als Kind irgendwie so unsympathisch, aber dann muss man auch sagen, dass er so voll die Verbesserung im Charakter durchläuft und so eine richtig crazy coole Story-Arc hat, würde man sagen, so ein Spannungsbogen. Genau, aber ich wollte einfach nur erwähnen, dass ich immer bei ihm denke, so, ja, du müsstest auch nicht petzen, was deine Brüder irgendwie machen und zu deinem Papa rennen und ja.
Also wie du da gerade einhakst und was das bei dir als Kind und auch heute so für Assoziationen hervorruft, finde ich, ist ein ganz wunderbarer Beleg dafür, dass diese Geschichte überhaupt nicht altert, sondern dass sie immer noch einen Kern trifft, und zwar Konflikte zwischen Geschwistern.
Ja.
Und ich habe auch einen Bruder. Kybra, hast du auch Geschwister? Ja, du hast auch
Ja, genau,
Geschwister.
ich auch, auch ein
Genau,
Bruder.
also Genau, also wir alle haben vielleicht, kennen die Erfahrung, wie es ist, mit Geschwistern unter einem Dach zu leben und was uns da so passiert ist an Geschichten, an Streitigkeiten, an, du hast von Petzl in Anführungsstrichen erzählt, Rebecca, oder an Neidern, der hat ein größeres Geschenk bekommen als ich, oder also all diese Geschichten und Erlebnisse, die teilen wir vielleicht auch ein bisschen. Und in der Josef-Geschichte ist es vielleicht einfach auch dramatischer dargestellt und erzählt, aber dieser Kern von diesen Eifersuchtsgeschichten, von diesem Neid, das bleibt irgendwie und findet auch heute noch statt.
Auf jeden
und genau
Fall.
Wie du gesagt hast, Kybra, wenn das schon im Prophetenhaus passiert ist, dann ist es ja irgendwie ganz klar, dass es auch in den Häusern der Familien passiert, ja.
Ich finde es so spannend, weil es so ein typisches Narrativ im Buch Genesis Bereshit ist. Also du hast immer diesen, der jüngste Sohn übertrifft die anderen Älteren und ist irgendwie der Successor. Und dann hast du immer diese, also nicht immer, aber oft, den einen Patriarchen, der eine Lieblingsfrau hat. Und das haben wir schon vorher. Mhm. Und manchmal frage ich mich auch, ob es so ein bisschen, ob da auch noch so eine, ich weiß nicht, so ein kleiner Elternguide dabei ist, so von wegen so, this happens, wenn du einer deiner Kinder so total präferierst. Und das finde ich, also ich weiß nicht, das ist immer nur so eine Idee, die ich habe, wenn ich Bereshit mich mit dem Buch Genesis auseinandersetze.
Aber seid ihr eigentlich die jüngeren Geschwister?
Nee, ich bin die Älteste.
Ich bin ein Sandwich-Kind.
Ah, okay, ich bin auch die Älteste. Ja, weil ich kenne das nämlich auch aus einer anderen Perspektive, deswegen kann ich auch sehr gut bei Rebecca einhaken. Einfach dieses Gefühl, mein kleiner Bruder musste einfach nichts machen, außer da sitzen und süß sein. Und er wurde gelobt oder als süß empfunden oder er war für nichts verantwortlich. Wenn es irgendetwas gab, dann war ich verantwortlich dafür. Oder ich musste um meine Rechte in Anführungsstrichen kämpfen oder musste mich durchbeißen. Und mein Bruder hat einfach nur alles genossen, in Anführungsstrichen, was ich erarbeitet habe.
Oh Mann.
Also diese Gefühle, das bestimmt auch anders.
Ja. Ich schon.
Ja. Ich kann mich hier sehr gut identifizieren.
Aber ich weiß, ich kann das hier erzählen, weil ich glaube, er hört unseren Podcast nicht. Ich hoffe zumindest. Aber meine Mama.
Oh Mann.
Ja, also ihr könnt uns gerne, ihr hört es schon, ihr könnt uns gerne eure Geschwister-Stories vielleicht schreiben per E-Mail. Oder auch auf Social Media. Habt ihr da ganz ähnliche Erfahrungen wie wir gesammelt, wie Josef oder wie seine Brüder? Das würde mich mal interessieren.
Oh ja, also ich sehe ja schon die Josefs Erzählung direkt zu Beginn. Können wir was damit anfangen, was Persönliches anfangen? Ich möchte vielleicht nochmal da weitermachen, wo wir mit dem Brunnen aufgehört haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euren Erzählungen ist. Im Koran ist es so, dass sie den Bruder, also Yusuf, in den Brunnen werfen und dann zum Vater gehen und sagen, er wurde von einem Wolf zerfressen und bringen sein Hemd mit und haben es mit falschem Blut verschmiert. Und das ist als quasi als Beweis, schau, der Wolf hat ihn zerfressen und das ist sein übrig gebliebenes Hemd. Und Jakob glaubt ihnen nicht. Er hatte das auch schon befürchtet, dass sie ihm etwas antun wollen. Deswegen wollte er am Anfang auch gar nicht, dass er mit ihnen mitgeht. Und im Koran wissen wir nur, dass Jakob dann quasi sagt, ihr wart schwach und habt eurem Gelüsten gehört. Und ich kann jetzt, Gott weiß, was richtig passiert ist. Und ich muss jetzt einfach nur geduldig auf dem Zeitpunkt warten. Und er ist halt auch nicht so irgendwie, keine Ahnung, er bestraft sie nicht, er schreit sie nicht an. Und er ist einfach nur in Trauer versetzt und wartet quasi seine Zeit ab. Ich weiß nicht, gibt es auch in euren Erzählungen, dass sie irgendwie zum Papa sagen, was passiert ist?
Also, dass sie genau sagen, Josef wurde von einem Wolf getötet, meines Wissens nach nicht, aber dass sie ihm die Kleider ausziehen und das mit Blut beschmieren und der Vater Jakob sieht es und beweint es und interpretiert es so, als sei Josef etwas Schreckliches zugestoßen oder als sei er gerissen worden auch von einem Tier, ne? Aber ich meine nicht, dass die Brüder selber sagen, dass es mit Josef passiert, sondern dem Vater das Kleid zeigen, mit Blut beschmiert.
Genau, und in der biblischen Geschichte ist es auch wirklich so, dass sie ihn verkaufen. Also, dass sie ihn erstmal in diese Grube schmeißen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Brunnen ist oder ich habe eher so eine Grube gerade in der Geschichte in Erinnerung. Und dann kommen die Midianiter, glaube ich, also so eine Karawane. Die haben ja früher auch mit anderen Sachen gehandelt, aber auch mit versklavten Menschen. Und dann verkaufen sie ihn und kommen dann auch zum Vater und erzählen eine andere Geschichte, dass er gerissen oder irgendwie getötet wurde, aber von einem Tier, glaube ich auch. Und was ganz interessant ist in der biblischen Geschichte, und Maike kann auch bestimmt noch ein bisschen was dazu ergänzen und irgendwie vielleicht mir ein bisschen helfen, ist es so, dass Josef am Anfang ein ganz bestimmtes, eine Tunika geschenkt bekommt von dem Vater. Und zwar auf dem, also es ist, glaube ich, schon in, ganz am Anfang in Bereschit, die Geschichte fängt so an in 37, im dritten Vers wird von der Ketonet Passim gesprochen, die er geschenkt bekommen hat. Und das heißt, es ist so eine sehr schöne Tunika mit so ganz vielen Ornamenten drauf. Und hier, und das verlinke ich euch auch in den Shownotes, ich weiß nicht, kennt ihr das Musical über Josef?
Mhm. Ja, also ich weiß nicht, welches du meinst. Ich meine ein Kindermusical.
Ja, genau.
Okay, dieses, sehr gut. Ich bin fast schon ein bisschen beleidigt, dass Kybra nicht gefragt hat, ob ich ein Lied zu Josef kenne, weil ich habe euch doch ein wunderbares Lied zu Abraham gesungen. Und natürlich ja. Könnte ich auch ein Josefslied singen.
Wie unverschämt von mir. Bitte, bitte.
Am Ende, finde ich, musst du auf jeden Fall singen. Aber nur für unsere Zuhörerinnen.
Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann hört bis zu Ende zu.
Genau, weil dann singt Mike euch ein Ständchen. Das ist unser Teaser. Genau, dieses Musical heißt Josef and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Also Josef und der wundervolle, magische Regenbogenmantel. Und diese Tunika bringen sie dem Vater sogar, also das Geschenk, was er dem Kind gemacht hat, mit Blut dran.
Ah, interessant. Also ich dachte ein anderes Musical. Okay. Also es gibt auch so ein Kindermusical, Josef, ein echt cooler Träumer. Das haben wir sogar in meiner Gemeinde im letzten Jahr aufgeführt, deswegen bin ich da noch relativ deep into. Ich habe auf jeden Fall auch noch so eine queere Interpretation oder Lesart und vielleicht ist das auch, worauf du hinaus wolltest, dass der hebräische Begriff für diese Tunika oder auch für dieses Kleid ein außerordentlich seltener Ausdruck ist. Und vor allem er im Zusammenhang mit Kleidern von Königstochtern verwendet wird. Und das ist auch so im zweiten Buch Samuel, im 13. Kapitel, da heißt es, sie hatte ein Ärmelkleid an, denn solche Obergewänder trugen die Königstöchter. Und da kommt dieser Begriff, den du gerade, oder genau diese beiden hebräischen Wörter, die du genannt hast, Ketonet Passim, kommt genau davor. Und das ist, wenn wir über so queere Interpretationen sprechen, auf jeden Fall ein Hinweis oder wo so queere Interpretationen einhaken. Das kann ja, könnte ja auch einen Hinweis darauf geben, wenn wir mit einer Lesart kommen von Josef war anders, in Anführungsstrichen, als die anderen Brüder, vielleicht eher lieblicher, zugewandter, anscheinend auch faustdick hinter den Ohren, wie Rebecca eben gesagt hat. vielleicht auch ein bisschen femininer und hat eine bunte, geschmückte Tunika geschenkt bekommen oder ein anderer Begriff vielleicht dafür, ein buntes oder prächtiges Prinzessinnenkleid, dann ist es doch ein wunderbarer Moment zu zeigen, dass es auch ein anderes Männerbild in der Zeit gegeben hat, eben auch eines von einem eher feminineren Mann in diesem Moment. Ja. Und wenn man die ganze Josefs-Geschichte da das Motiv des Kleides herausnimmt oder der Tunika, finde ich, kann man sehr viel daran interpretieren. Also die Geschichte ist ja, ihr werdet das gleich merken, wir werden wahnsinnig lang darüber reden. Und man kann diese Geschichte aber auch sehr gut analysieren anhand verschiedener Motive. Also entweder anhand des Brunnens, worüber du gerade schon gesprochen hast, Rebecca, das kann ein Brunnen sein, das kann aber auch eine Art Gefängnis oder Kerker sein. Das kommt auch an verschiedenen Stellen nochmal hervor, dieses Motiv. Und was bedeutet das, hineingeworfen zu werden, immer wieder und wieder herauszukommen und dann auch das Kleid geschenkt zu bekommen und es wird einem abgerissen. Und ihr werdet auf jeden Fall hören, dass es noch verschiedene Stellen gibt, an denen Josef nochmal ein besonderes Gewand geschenkt wird, wenn er dann in Ägypten am Pharaohaus ist oder wenn Frau des Potiphars ist das ja, die ihm da wieder die Kleider auszieht. Also das Kleid kommt da irgendwie häufiger vor und spielt anscheinend eine wichtige Rolle. Und bei der queeren Relektüre werden genau solche Momente herausgenommen und dann ein bisschen weiter gefächert, ein bisschen losgelöster von den konventionellen oder traditionellen Auslegungsweisen betrachtet. Und das könnte ein Hinweis sein.
Was ich auch super cool finde, um das nochmal zu ergänzen, weil genau alles, was du gesagt hast, darauf wollte ich hinaus, wir kennen uns gut. Und es gibt auch in diesem, also Josef wird als Naar beschrieben, als Youth, also als Junge, als irgendwie so Junge. Und selbst das ist nicht nur eine queere, moderne Interpretation, die Maike hier gerade erwähnt, sondern sogar in Bereshit Rabba, also so eine Midrasch, so eine Ergänzungsgeschichte zu dem biblischen Narrativ, schreiben sie halt, dass er sich wie ein kleiner, also wie ein Jüngling verhalten hat, dass er seine Augen geschminkt hat, dass er so Schuhe getragen hat, die ihn ein bisschen so mit Absatz und. Also selbst in einem sehr, sehr alten Text wird er irgendwie als femininer dargestellt, beziehungsweise auf jeden Fall nicht als erwachsener Mann, was ich sehr interessant finde.
Ja, und wenn man aus dieser Interpretation kommt und dann den Fakt herausnimmt, die Brüder reißen ihm dieses schöne Kleid aus Hass gerade, also mit einer Motivation des Hasses vom Körper und beschmieren es dann im Nachhinein mit Blut. Und wenn wir das dann interpretieren oder ja Parallelen ziehen, wie mit queeren Menschen heute umgegangen wird, mit Drag-PerformerInnen, vielleicht auch mit Transmenschen, deren Kleider ja auch häufig abgewertet werden und deren Aussehen abgewertet werden, bis hin zur Tötung von queeren Menschen, finde ich, ist das eine Geschichte, an der man gut Parallelen ziehen kann.
Definitiv.
Also du hast ja auch vorhin erwähnt, Hemd kommt auf jeden Fall ein paar Mal vor. Werden wir auch
im Koran ist es Hemd.
Genau, bei uns ist es tatsächlich ein Hemd, der zerrissen wird. Die Gelehrten gehen aber auch davon aus, das kommt vielleicht nachher auch nochmal vor, nachher kommen nochmal zwei Passagen, wo ein Hemd zerrissen wird oder einmal zerrissen wird und einmal wird es Jakob geschenkt. Und manche sagen oder haben die Vermutung, dass Jakob Josef ein Hemd geschenkt hat. Und dieses Hemd kann sein, dass es ein Geschenk vom Urvater ist, also von Abraham ist, dass es das Hemd sein soll, was Abraham anhatte, wo er ins Feuer geschmissen worden ist und das Feuer ihn nicht verbrannt hat. Und manche sagen, dass er das quasi geerbt hat. Und ganz am Ende der Geschichte, wenn wir dann soweit sind, wird Josef dieses Hemd an Jakob schicken. Und Jakob wird anhand dessen dann sich vergewissern, dass es tatsächlich von Josef kommt und dass er am Leben ist. Und er wird jetzt in der Zeit auch eine Erblindung haben. Jakob ist so dermaßen in Trauer, dass er jeden Tag weint und seine Augen dadurch erblinden. Und seine Erblindung wird dann quasi mit dem Geschenk dieses Hemdes nochmal sich öffnen, sodass er quasi wieder sein Augenlicht bekommt und im Nachhinein auch mit Josef sich quasi trifft. Also ich habe jetzt sehr viel gespoilert, aber es ist jetzt natürlich nicht auf so Aufregung und Spannung, unser Podcast ist nicht auf Spannung ausgesetzt, sondern genau, dass dieser Hemd quasi an ein paar Orten vorkommt.
Unser Podcast ist äußerst auf Spannung ausgesetzt, weil du gerade gesagt hast, ihr müsst noch bis zum Ende dranbleiben, weil ich dann singe.
Ich vergaß zum zweiten Mal.
Aber lasst uns mal weitermachen. Also wir waren da, Josef wurde verkauft.
Genau.
Und von einer Karawane mit nach Ägypten genommen. Wie geht's bei dir weiter, Kübra?
Genau, er landet dann tatsächlich in Ägypten und wird dann gekauft von einem Wesir, sagt man. Also es ist jemand, der einen höheren Posten in Ägypten beim Pharao eben hat. Und zu einem niedrigen Preis, heißt es. Und dann auch natürlich so ein Fußpunkt, weil sie Josefs wahren Wert nicht erkannt haben. Rebecca, du wolltest was sagen.
Ich wollte nur fragen, ob die Person unbenannt bleibt im Koran.
Man sagt nur Wesir.
Okay, weil bei uns steht Potiphar.
Ah, okay.
Also der wird namentlich ernannt, was ich ganz interessant
finde. Ist das ein Name oder ist es sein Titel? Schon Name, okay.
Ist ein Name.
Ah ja.
Wird auch als so ein Beamter beschrieben, so wie du das gerade gesagt hast. Also er hat die gleichen beruflichen Positionen, aber in den Text, den ich kenne, wird er benannt, was ich ganz spannend fand.
Ich glaube, das ist einfach, im koranischen Texten ist es häufig so, dass wir nicht so viele Namen haben und dass sehr viele Namen, die wir jetzt wissen, die nicht im Koran vorkommen, ist es meistens tatsächlich so, dass wir die dann aus dem Ersten Testament dann quasi auch haben. Und genau, dieser Wesir hat dann eben seiner Frau gesagt, schau, den können wir großziehen und vielleicht, wenn er dann erwachsen ist, dann kann er eben uns behilflich sein und eben vielleicht so wie ein eigener Sohn. Und die Geschichte hat dann eine Wendung, als Josef dann immer größer wird und immer schöner, sage ich jetzt einfach mal, möchte die Frau von dem Wesir eben mit Josef schlafen, aber Josef möchte das nicht. Und einmal hat sie dann quasi ihn in die Falle getappt im Zimmer. Da möchte Josef aus dem Zimmer rausrennen und sie, und jetzt kommt der zweite Hemd, sie fasst ihn am Schulter und das Hemd reißt sich am Hintern, also in der hintere, am Rücken, wird das Hemd dann gerissen. Und in dem Zeitpunkt ist dann Josef an der Tür, macht die Tür auf und wer steht vor der Tür? Der Wesir, also der Ehemann und ein Verwandter von dieser Frau. Und ja, erstmal eine schwierige Situation. Ich kann mir das irgendwie voll gut vorstellen. Also
es gibt ja sehr viele Soaps, die genau solche Szenen immer wieder darstellen. Ihr alle kennt sie. Ihr alle habt diese Szenen schon gesehen.
Genau,
es alle ist nicht so, wie du denkst.
Genau. Aber das sagt dann jeder so. Und der Cousin von dieser Frau hat dann eine super Idee. Er sagt, wir können nur die Wahrheit dann rausfinden. Wir schauen, von welcher Seite das Hemd gerissen worden ist. Wenn es von der vorderen Seite gerissen ist, dann war Josef schuldig, weil er hat das dann selber zerrissen. Wenn es von hinten zerrissen worden ist, dann war die Frau schuldig. Und dann sehe ich natürlich, dass das Hemd von hinten zerrissen worden ist. Und der Ehemann sagt dann zu Josef, dass er schweigen soll und dass die Frau Reue verspüren soll und von ihrer Sünde quasi abkommen soll. Aber das Ganze wird dann quasi verschwiegen. Und obwohl sie wissen, dass Josef unschuldig ist, wird er auch nicht so irgendwie in eine Position genommen nach dem Motto, okay, du bist der Unschuldige, du kommst jetzt mit, sondern das Ganze wird einfach verschwiegen. Wie ist es bei euch?
Interessant. Kommt so nicht vor mit dem Zerreißen.
Mit dem Zerreißen schon.
Ja,
aber nicht,
also mit
genau.
dem Abreißen, aber ja. nicht mit dem mit der Konfrontation. Genau, ich meine, dass es... dass die Frau des Potiphars dann zu Potiphar geht und sagt, Josef wollte mich und hier ist das Hemd. Also, dass sie die Tatsachen verdreht und die Schuld auf Josef schiebt. Und dass, ob Potiphar tatsächlich ihr hundertprozentig glaubt, ist, glaube ich, so ein ganz bisschen offen geblieben. Also zumindest sagt er, dass Josef ins Gefängnis kommt, aber er sagt nicht, töte ihn, was vielleicht eine angemessenere Strafe gewesen wäre in diesem Zusammenhang. Auch so ein bisschen eine offene Frage, wie ich finde. Also es ist ja eher eine milde Strafe, oder? Wie liest du das, Rebecca?
Ja, also er wird auf jeden Fall ja leben, also soll lebenslänglich auf jeden Fall ins Gefängnis oder auf jeden Fall wird inhaftiert, aber wird nicht umgebracht und man hätte auch also eine stärkere Strafe erwartet, vor allen Dingen von jemandem, der ja in einem versklavten Status zu der Person, zu der anderen Person steht. Was ganz interessant ist, weil auch bei uns in den Texten steht ja, dass Potiphar ihn sieht und sieht, dass Gott mit ihm ist und irgendwie besonderen Gefallen an Josef hat. Was ich auch ganz interessant finde und deswegen vielleicht diese Milde auch kommt, dass er sich eigentlich nicht so zugestehen will, aber es gibt auf jeden Fall nicht diese koranische Geschichte. Aber ich finde die koranische Geschichte echt cool und clever und ich glaube, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dass Thomas Mann das auch benutzt in seinem Josef und die Brüder in dieser Novelle, die er geschrieben hat. Mhm. Dass sich da das biblische Narrativ mit dem koranischen vermischt. Aber das ist ein bisschen länger her, dass ich das gelesen habe, aber ja.
Aber was ich spannend finde, ist dieser Stoff, der reißt und ständig gerissen wird. Ne? Das hat ja auch so eine krasse Symbolik, also je nachdem, aus welcher Perspektive man auch guckt, aber ein Stoff, der auch zerrissen wird. Es gibt ja auch heute noch Traditionen, Rituale, die darauf beruhen, dass man ein Stück Stoff zerreißt oder anreißt. Genau, der Tempelvorhang ist zerrissen. Da gibt es ja so auch mehrere Motive, die über die Geschichte hinausgehen, wo der Stoff und das Reißen des Stoffes drin vorkommt. Spannend. Also generell so diese Textilfragen. Haben wir mal eine Folge zu Textilien gemacht?
Fashion, aber nicht Textilien.
Textilien wäre auch nochmal spannend.
Ich mache einfach mal weiter mit Josef. Die Frauen und die Männer in der Stadt haben dann natürlich angefangen zu tratschen. Die meinten, ja, habt ihr gehört, was im Haus passiert ist? dann hat die Frau dem Wesir eben die Frauen in der Stadt eingeladen zu sich, zu einer Obststunde heißt
Wie
das.
Wie cool!
Und die wollten dann zusammen eben Obst essen. Und die Frau wollte natürlich zeigen, dass sie nichts für ihr Verlangen dafür kann, weil Josef einfach so ein hübscher Mann ist, hat sie sich nicht zurückhalten können und das wollte sie zeigen. Sie hat alle Frauen quasi an einem Tisch sitzen lassen mit dem Obst, also was sie in den Händen haben, mit dem Messer, damit sie eben, keine Ahnung, zum Beispiel Apfel schneiden. Und in dem Moment hat sie dann quasi Josef hereinbestellt. Und als die Frauen Josef gesehen haben, haben manche sogar ihr Handgelenk geschnitten, weil sie einfach nur in Rausch waren, wie hübsch er ist. Und einfach so, und dann haben die gesagt, das kann kein Mensch sein, das ist wie ein Engel gebildet. Und haben dann auch so innerlich der Frau von Wesir Recht gegeben, nach dem Motto, so einem Hübschen kann man nicht widerstehen. Also, und das war auch ihr Ziel.
Also ich bin echt überwältigt. Einerseits unterhalten, andererseits liegt da echt auch eine Ernsthaftigkeit drin und Dramatik und auch eine Problematik. Also einerseits sehe ich von mir so eine wirklich schäbige, billige Soap. So ein bisschen trashig vielleicht, die genau diese Szene so aufgreift. Das sehe ich so vor mir und kann darüber auch lächeln und fühle mich da unterhalten. Andererseits liegt da natürlich auch grenzüberschreitendes Verhalten drin und auch eine Form von sexualisierter Gewalt. Also jemanden so zu bedrängen, ist absolut problematisch. Und ich finde es spannend, dass es umgekehrt ist, dass es von der Frau kommt und dass sie hinterher alle Frauen einlädt und ihnen sagt, warum sie nicht anders konnte. Und ganz häufig ist dieses Motiv ja, ne, also so, ja, ich kann halt nicht anders, das sind halt meine Hormone, sind ja so, Aussagen, die in solchen Zusammenhängen auch oder man es häufiger von Männern hört. Das finde ich in diesem Zusammenhang erst einmal interessant, dass es genau umgekehrt ist. Und trotzdem nicht weniger problematisch. Also nur weil dieses Verhalten von einer Frau kommt, ist es nicht weniger problematisch. Das ist es. Und das gibt es auch heute noch. Und das finde ich ganz wichtig, hier mal an dieser Stelle festzuhalten. Vielleicht hattet ihr auch gerade schon die Gedanken, so Mensch, das ist ja ein ganz schön übergriffiges Verhalten, jemanden dazu aufzufordern und jemandem das Kleid oder die Kleidung vom Leib zu reißen. Also es ist ja auch eine Erniedrigung und eine Entblößung. Und hinterher noch dafür zu sorgen, dass man noch Reputationen oder
Sympathien,
weiß ich nicht,
auch,
also
ja,
noch gut dabei wegkommen, so alle Frauen einzuladen, so beim schönen Obstessen und dann halt zu sagen, er ist halt so schön, ich konnte nicht anders.
Ist auch
und,
so Victim Blaming, ne?
Ja, es ist auch eine Reduktion. Ja, genau. Und eine Reduzierung auch des Menschen.
Aber diese ganze Geschichte, obwohl sie super unterhaltsam ist, fehlt bei uns im Text. Sondern er wird einfach nur ins Gefängnis gepackt und dann geht die Story weiter im Gefängnis.
Ja, aber dieser Teil alleine, Kübra, den du gerade erzählt hast, das ist ja schon Stoff, da kann man ja schon ein ganzes Buch drüber schreiben. Also da gibt es ja so viele
oder eine
Wege.
Oder
eine Soap, genau. So viel, was man da noch ergründen kann und was man noch interpretieren kann, wo man noch weiter nachgehen kann. Spannend.
Und dann fängt natürlich das Leben, also die Geschichte geht dann weiter, dass Josef eben sagt oder zu Gott betet und sagt, eher gehe ich in den Kerker, statt diesem Willen der Frauen nachzugehen. Und dann wissen wir nicht, was dazwischen passiert. Dann kommt es halt tatsächlich so, dass er in den Kerker kommt und da tatsächlich für eine ungewisse Zeit verweilt. Und er hat aber eine besondere Gabe, die von Gott gegeben worden ist, Traumdeutung. Josef hat die Begabung, Träume zu deuten. Und als er dann im Gefängnis ist, hat er natürlich auch noch andere Menschen um sich herum. Und zwei davon erzählen einen Traum ihm. Und er sagt, ich werde ihn euch deuten. Und bevor er aber diesen Traum deutet, macht er erstmal eine Predigt. Er erzählt, an was für einen Gott er glaubt, dass er sich nach Abraham und Jakob quasi orientiert und an dem Gott von Abraham und Jakob glaubt. Und dann kommt er zu der Traumdeutung und seine Deutung kommt dann tatsächlich auch so auf, dass der eine wird getötet und der andere kommt tatsächlich frei. Und er meint dann zu demjenigen, der frei kommt, bitte vergiss mich hier nicht. Leg doch für mich ein gutes Wort ein, damit ich auch rauskomme, weil er ist Trunkschenk bei dem Pharao. Ich weiß nicht, gibt es auch Traumdeutungen und Josefs Gabe im Gefängnis oder Freunde von ihm dort irgendwie auch in euren Erzählungen?
Genau, also wird auch Josef der Träumer ja genannt oft. Also es ist auf jeden Fall so ein sehr starkes Motiv. Das hatten wir auch schon bei den Brüdern, wo er träumt und das denen dann erzählt. Und im biblischen Tora-Narrativ ist es so, dass er auch diesen Mundschenk trifft, zwei. Und die haben sich aber vorher am Pharao vergangen und sind deswegen inhaftiert. Und da interpretiert ihr dann auch die Träume von denen. Und dieses Wort, also ich fasse das jetzt ein bisschen kürzer, als es eigentlich ist, dass er diese Talents haben, kommt dann zum Pharao auch. Und der Pharao hat auch Träume, die niemand interpretieren kann. Und dadurch wird Josef dann aus dem Kerker herausgeholt. Und auch da ist wieder dieses Motiv, dass irgendwie alle Josef anschauen und irgendwie sehen, dass irgendwas Besonderes an ihm ist. Weil der erste Satz, wenn er dann im Gefängnis ist, ist auch, dass der Typ, der das Gefängnis übersieht, also der Aufseher sozusagen, Josef irgendwie auch schon wieder präferiert und die Aufgabe gibt, über andere Häftlinge zu walten oder irgendwie die, ja, zu auf, also ein Aufseher zu sein.
Wenn ich mir so vorstelle, wie es dem gehen muss, also so, ich bin für meine ganzen Gefühle, sind so, oh, also was er in seiner Kindheit und Jugend erlebt, diese super schwierige Konstellation mit seinen Brüdern und dann so gehasst zu werden und so verstoßen zu werden, verkauft zu werden, das ist ja so eine erniedrigende Erfahrung. Und dann in Ägypten anzukommen, irgendwie die Hoffnung zu haben, es wird besser, dann diese Situation mit der Frau des Potiphars zu erleben, wieder ins Gefängnis zu kommen. Also das ist so, ja, wirklich viel, was Josef da ertragen muss tatsächlich und tragen muss. Und dann kommt das Finale jetzt, Showdown. Josef ist beim Pharao, genau, deutet die Träume des Pharaos und darf dann bei ihm bleiben und bekommt dann eine hohe Stellung als so eine Art Boss, Bitch, wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, als Geschäftsführer Ägyptens.
Boss, Bitch.
Könnte man Girl ja fast
Boss.
Sagen.
Josef, Girl, Boss, too hot to the sun.
Ja. Slade mit dem Outfit und genau, macht Business tatsächlich.
In der koranischen Erzählung kommt tatsächlich auch noch vor, dass der Pharao, nachdem er seinen Traum gedeutet hat, fragt er nochmal nach der Sache, was war denn eigentlich damals mit der Frau vom Wesir? Ja. Und dann kommt auch die Frau zur Beichte und sagt, ja, damals war ich tatsächlich die Schuldige und er hat sich eigentlich gar nicht falsch benommen. Ich war diejenige, die ihn haben wollte. Und so löst sich der Fall auch und die Unschuld von Josef wird da auch nochmal bekannt gegeben. Und da ist auch so nochmal die Pointe, es gibt so eine türkische Redewendung, man sagt, jetzt kommt meine Redewendung wieder.
Liebe dich dafür,
jetzt übersetze ich erstmal wortwörtlich und dann kommt sinngemäß, ja. Man sagt, die Kerze des Lügners brennt bis zum Abend. Also das Licht der Kerze wird so oder so erloschen und die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht. Es ist die Pointe und bei Josef ist es genauso passiert. Also er hat tatsächlich eine harte Zeit hinter sich, aber irgendwann ist die Wahrheit trotzdem rausgekommen. Und er hat dann eben tatsächlich ein besseres Leben als der Finanzbeamter, sage ich jetzt einfach mal, in Ägypten quasi, durfte er dann quasi über die Finanzen walten. Und dann geht es ja noch weiter. Also das ist jetzt eine einmalige Erzählung im Koran, die überhaupt so viele Details gibt. Deswegen kann ich diesmal so viel sprechen. Weil alle anderen Erzählungen im Koran sind entweder sprunghaft oder nur ganz wenig Details. Und Josefs Erzählung ist tatsächlich ein ganzes Kapitel lang und von Anfang bis Ende chronologisch. Also es ist so eine einmalige Sache im Koran. Und ja, irgendwann kommt es tatsächlich dazu, dass die Brüder von ihrem Dorf nach Ägypten kommen, weil da Dürre herrscht und sie wollen quasi von dem ägyptischen Herrscher etwas Getreide mitnehmen und stehen dann auf einmal vor Josef. Aber sie erkennen natürlich Josef nicht, aber Josef erkennt sie.
Ja, was für ein Showdown, oder? Ja. Erst steht er. Ich stelle mir vor, wenn das jetzt eine Soap wäre, in einem glänzenden, tollen Anzug, hat es zu was gebracht, ihm geht es gut. Und auf einmal stehen da seine Brüder vor ihm und fragen nach Getreide, nach Unterstützung. Was für ein Moment. Und er erkennt sie, aber sie erkennen ihn nicht. Bam, 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 bam.
und jetzt geht es noch weiter. Es ist nicht so, dass er sie direkt konfrontiert oder kein Getreide gibt. Er gibt ihnen sogar mehr und sagt, bringt das nächste Mal euren jüngsten Bruder mit, dann gebe ich euch noch mehr. Und die wissen, dass der Vater den jüngsten Bruder nicht mitgibt, weil die wissen, was damals passiert ist, als er ihnen schon mal einen Bruder anvertraut hat. Aber irgendwie kriegen sie es doch so hin, dass der Bruder mit kann. Und dann kommen sie ein zweites Mal Und Josef versteckt dann sein, nicht Becher, aber etwas, woraus er
Kelch,
eben...
Kelch, oder?
Genau, Kelch, lässt er dann in Benjamins Tasche verstecken. Und als die Brüder abreißen wollten, werden sie angehalten und zu denen wird gesagt, stopp, der Kelch von Josef, also vom Pharao, Finanzbeamter, fehlt, ist gestohlen worden. Und dann sind die Brüder erstmal voll schockiert, hä, wir sind hier nicht, um irgendwie Unheil anzustiften, wir wollen einfach nur unser Getreide und weg. Und dann sagen sie, oder beziehungsweise sie fragen, was machen wir mit, wie sollen wir vorgehen? Und dann sagen die, bei uns ist es gang und gäbe, dass derjenige bestraft wird, von dessen Tasche man das Gestohlene findet. Und dann finden sie den Kelch von Benjamins Tasche und die Brüder sind dann dreist und sagen, ach, wenn es aus seiner Tasche gekommen ist, glauben wir ihm, weil sein Bruder, also Josef, war auch ein Dieb. Und das sagen die zu Josef, aber sie wissen nicht, dass es Josef ist. Und also total schwierig und Josef muss es erstmal runterschlucken. Ich weiß nicht, gibt es auch so eine Konversation bei euren Erzählungen?
Ich glaube, diese Konfrontation, dass sie Josef beleidigen, weil sie nicht wissen, dass sie gerade mit Josef sprechen, gibt es nicht. Aber es gibt diese ganze Geschichte mit Benjamin, dass sie zu ihrem Vater gehen und ihn bitten, dass sie den Sohn bekommen und dass Josef den Kelch in die Tasche von Benjamin packt und dass es dann gefunden wird und dass dann Benjamin tatsächlich von den Menschen wieder zu seinem Bruder, wo er nicht weiß, dass es sein Bruder ist, gebracht wird und die Brüder dann kommen zu Jakob und ihm die Geschichte erzählen und Jakob total am Boden zerstört ist und sich dann doch entscheidet, mit den Brüdern auch sich aufzumachen, um Benjamin zurückzubekommen.
Und bei uns steht auch noch, dass der älteste Bruder, womöglich wieder der Bruder, der damals nicht zugelassen hat, dass sie Josef töten, der sagt dann, geht ihr ohne mich zu Papa zurück? Ich bleib hier, weil ein zweites Mal kann ich mir das jetzt nicht erlauben, dass ich mit leeren Händen bei Vater lande. So bleibt er auch in Ägypten. Und die kommen dann quasi eben, wie Rebecca auch gesagt hat, nochmal her, allerdings ohne Vater und wollen dann quasi Benjamin nochmal frei, also darum bitten, dass Benjamin freigelassen wird. Und in dem Zeitpunkt sagt dann eben Josef, dass er Josef ist, aber dass ab dem Zeitpunkt keine negativen Gefühle mehr, nichts Schlechtes über sie herrschen wird, keine Vergeltung quasi, sondern sie sollen zu ihrem Vater zurückgehen, die ganze Familie nehmen und nach Ägypten ziehen. Also, dass er dann auch noch so eine Barmherzigkeit zeigt, dass er sagt, heute gibt es keine Vergeltung, stattdessen nimmt die ganze Familie her und wohnt bei mir. Also, was für ein gütiges Herz man haben muss.
Ja, ich finde es auch sehr schön, in der biblischen Geschichte wird beschrieben, dass sie, als die Brüder zum ersten Mal bei ihm sind, dass er so viele Emotionen hat und dass er so von seinen Emotionen irgendwie überwältigt ist, dass er in den Nebenraum gehen muss und weint. Aber nicht aus Wut, sondern aus Liebe zu seinen Brüdern und sich aber dann zusammenreißt und sie noch ein bisschen hinhält und ihnen noch nicht sagt, wer er eigentlich ist. Was ich auch ganz, also diese Emotionalität finde ich schön.
Ja, und ich finde, das ist so ein Moment, an dem, glaube ich, viele andocken können. Dieser Moment von, ich muss mal kurz raus und dann allen Gefühlen irgendwie Luft zu lassen, egal in welchem Kontext, und sich dann wieder so zusammenzunehmen und nochmal so gestärkt rauszugehen und weiterzumachen, also den Gefühlen einmal den Platz und den Raum zu lassen, finde ich, genau, ich glaube, da können viele andocken. Finde ich auch einen schönen Moment.
Ja.
Ja, und als die dann eben bei Jakob sind, mit dem Hemd, da sind sie noch gar nicht angekommen. Und da steht im Koran, dass Jakob da quasi mit Freunden sitzt und die großen Brüder sind noch nicht angekommen mit der frohen Nachricht. Dann sitzt er ist ja erblindet und sagt zu seinen Freunden, wenn ihr jetzt nicht sagen werdet, dass ich zu einem alten Greis geworden bin, dann würde ich behaupten, dass ich Josefs Geruch wahrnehme. Also er kann anhand dieses Hemdes irgendwie schon, er spürt schon, dass es irgendwie näher kommt. Und als er dann dieses Hemd dann in den Händen hält, hat er sein Augenlicht wieder und er freut sich sehr und genau, zieht dann eben mit der Familie nach Ägypten. Das ist, finde ich, auch, also es ist, wir Musliminnen sehen ja alles als Prüfung. Es ist Prüfung für Josef, es ist eine Prüfung für Jakob. Oder auch die Brüder, dass man als Vaterstatus, das kann man ja auch nochmal irgendwie gesondert ansehen, dass der Vater quasi seinen Sohn verliert im jungen Alter und nach all diesen Jahren seinen Sohn wieder umarmen kann, weiß, dass er am Leben ist und all die Zeit ohne ihn quasi verbringen musste. Und die Erzählung endet auch so, dass Josef dann, als die Eltern dann angekommen sind in Ägypten, dass er sie auf seinem Thron sitzen lässt. Also auch so die Ehrung der Eltern. Und genau, die Erzählung endet zwar so, aber der Kapitel hat angefangen mit, Gott spricht ja im Koran zu Mohammed, Friede sei mit ihm, und da sagt Gott eben, du warst damals nicht neben Josef, du kannst diese Geschichte gar nicht wissen, ich bringe dir die Geschichte bei. Und ganz am Ende endet dieser Kapitel dann auch so, dass wieder der Bogen quasi mit dem Propheten zu Ende geht. Das ist halt quasi, die Erzählung soll auch dazu dienen, wie wichtig es ist, zu vergeben und wie wichtig es ist, eben Barmherzigkeit zu haben und noch sehr viele andere weitere Lehren. Und ich finde, es ist tatsächlich gar nicht einfach, Menschen einfach zu vergeben, einfach die schuldig dafür sind, was du all dein Leben lang quasi durchziehen musstest, einfach zu sagen, okay, heute gibt es keine Vergeltung und alles ist vergeben und ja, lebt sogar bei mir. Es ist schon nicht leicht.
Ich finde das Ende in der Bibel auch, also von der Josefsgeschichte, auch besonders bewegend. Also dass nach quasi diesem Test in Anführungsstrichen offenbart sich Josef ihn und am Ende ziehen dann seine Brüder und auch sein Vater nach Ägypten zu ihm, an das Pharaonenhaus. Und als Jakob stirbt, so ist es meiner Meinung nach, da wollen plötzlich seine Brüder, dass Josef ihnen verzeiht. Und dann kommt ja dieser Moment, wo Josef weint und nichts sagt. Das finde ich auch so einen super emotionalen und tiefen Moment. Und dann fallen die Brüder vor ihm nieder und Josef tröstet sie und sagt, dass er nicht Gott sei, dass sie ihm Böses wollten, aber Gott es mit ihm ja gut meinte, in the end quasi. Und ja, sich dann diese Vorstellung der Umarmung und der Vergebung von Josef seinen Brüdern gegenüber, finde ich wahnsinnig starken Moment. Also vielleicht merkt ihr das gerade, wenn wir diese Geschichten lesen, ist die Sprache manchmal so sperrig, dann sind da die Begriffe von Land, von Namen, die heute nicht mehr geläufig sind, Berufsbezeichnungen, die uns vielleicht weniger sagen, Geld oder Wert, was außerhalb irgendwie unseres Alltags liegen. Und aber ich hoffe, dass so Beschreibungen der Geschichten in unseren Worten, so wie wir das gerade tun, so ein bisschen erklärend und vielleicht einfach mit der Sprache, so wie wir heute sprechen, diese Tiefe der Geschichte ein bisschen näher bringt. Da steckt voll viel drin, das mich sehr bewegt.
Ja, ich denke auch, selbst wenn die Sprache sperrig ist im Originaltext, merkt man ja, dass es irgendwie zu uns spricht, die sich mehr mit so Text auseinandersetzen, auf eine emotionale Ebene auch. Und dass man sich wirklich, ja, dass es eine der Geschichten ist, wo man sich wirklich gut reinversetzen kann und die so sehr reich ist und facettenreich. Und das, man könnte jetzt noch auch über 800 andere Metaphern in diesem Text reden oder irgendwie, ja, narrative Elemente und. Und ich finde es spannend, dass es auch in allen drei Traditionen so ein starkes Narrativ ist. Und es auch, selbst für die Tora ist es sehr lang. Also ich glaube, es zieht sich ja auch von irgendwie Kapitel 37 bis 50 oder so. Mhm. Was ja auch wirklich immens ist und eher selten in der Länge.
Ja. Ja, also eine super lange, tiefe, bewegende Geschichte, die uns heute auch noch andocken lässt. Man kann da ganz wunderbar auch einzelne Kapitel oder Szenen herausnehmen und sich auch nur, ja, diese angucken. Manchmal lohnt es sich auch, gerade sowas mal rauszunehmen aus so einem Zusammenhang, um die Interpretation irgendwie ein bisschen weiterzumachen und da mehr hineinzubekommen. Ja, also eine starke Geschichte, die du mitgebracht hast, Kybra.
Die Geschichte bietet einfach so viel an. Ich habe ja eben erzählt, dass Josef eben im Gefängnis quasi auch nicht irgendwie in einer Ecke saß, sondern tatsächlich auch was gemacht hat. Und man verwendet immer noch, da gibt es so eine Redewendung, man sagt Medrese Yusufie. Und Medrese ist halt eben eine Schule, wo man etwas lernt. Und es gibt heute auch noch immer noch Menschen, die im Gefängnis sitzen, aber unschuldig im Gefängnis sitzen, weil sie eine Meinung geäußert haben, die der Regierung zum Beispiel nicht gepasst hat. Und ich sehe das so oft, dass es auch ein Anhaltspunkt ist für diejenigen, die unschuldig im Gefängnis sitzen, dass die dann weitermachen, dass die weiter Bücher lesen, wenn sie AutorInnen sind, weiterhin schreiben oder eben ihr Ding einfach durchziehen, sofern sie eben Zugang zu ihren Büchern und Stiften und Papieren haben. Also es gibt so viele Andockungspunkte, die jeder für sich irgendwie rausnehmen kann und irgendwie einen Halt findet. Das finde ich auch immer so spannend. Und ich finde, die Erzählungen in unseren Heiligen Schriften, jedes Mal, wenn man reinliest, kann es sein, dass irgendein anderer Punkt uns besonders ansprechen, weil wir gehen ja an diesen Texten mit gewissen Erfahrungen und momentane, also mein jetziger Zustand lässt mir ja auch Sachen irgendwie nochmal hervorheben und deswegen finde ich es auch, immer wenn ich die Erzählung lese, kommt irgendwas anderes noch mehr zur Geltung. Und ich finde, das ist dann quasi auch so die Medizin quasi, dass du siehst das mehr im Fokus, was du brauchst.
Ja, es gab ja so im Christentum auch so eine Josef-Christus-Typologie, also so einen Zusammenhang zwischen Josef und Christus. Bei den, in Anführungsstrichen, Kirchenvätern gab es da so eine Auslegungstradition. Also so wie Jakob seinem Sohn, also so wie Jakob Josef den bunten Rock oder Tunika geschenkt hat, um ihn damit auch zu kleiden, so hat Gott im inkarnierten Christus menschliche Gestalt angenommen. Also quasi wie ein Kleid über das göttliche Wesen getragen. Und zum Beispiel auch der Verkauf Josef durch die Brüder, da hat man auch so ein Stück Abbild der Passion Christi gedeutet. Also das Verkaufen und vor allem auch, so glaube ich, ab dem 2., 3. Jahrhundert die Sündfreiheit, das Sündlose wurde von Josef emporgehoben und damit so in Richtung unbeflecktes Lamm in Anführungsstrichen gedeutet. Und ich meine, dass jetzt zum Beispiel Rebecca ja auch ganz gut mit einer anderen Interpretation am Anfang zeigen konnte, it's all about interpretation, denn du hast durchaus schon als Kind gemerkt, ganz so sündlos in Anführungsstrichen, ist vielleicht auch zweifelhaft, ja.
Also ihr seht schon, wir könnten noch stundenlang drüber reden und interpretieren.
Deswegen singen wir jetzt.
Genau, du singst jetzt und dann kommen wir zum Abschluss.
Also im letzten Jahr gab es ein wunderbares Kindermusical, das unser Kirchenmusiker mit unseren Kinderchören und dem Kindergarten aufgeführt hat. Und zwar Josef, ein echt cooler Träumer. Und das war ein Kindermusical, in dem hatten wir wirklich ein riesiges Kamel gebaut. Oder es war schon gebaut, aber es hatten wir da als Deko und wie kann man das sagen, als Mitspieler dabei.
Requisite?
Dann haben wir... Ja, genau, Requisite, danke. Dann haben wir mit dieser Goldfolie haben wir Säulen gebaut und einen Thron und es gab wirklich ein richtiges Gefängnis und einen Vorhang. Also wir haben uns da richtig Mühe gegeben, vor allem die Beteiligten des Musicals. Das war ganz wunderbar. Und da gibt es ein Refrain oder so ein Hauptlied und da wird immer gesungen, er ist ein echt cooler Träumer, er kann in die Zukunft sehen. Er ist ein echt cooler Träumer, was du träumst, kann er verstehen. Er ist ein echt cooler Träumer. Ja, es stimmt, man glaubt es kaum. Er ist ein echt cooler Träumer, denn Gott spricht zu ihm im Traum. Woo! Ich habe echt noch einen kleinen Tipp an euch. Und zwar gibt es, ich glaube, das habe ich noch nie genannt hier und ich habe mich gefragt, warum. Also, wenn ihr mal Lust habt, biblische Geschichten auf eine andere Art und Weise zu sehen, dann gibt es Videos von Michael Sommer. Michael Sommer macht auf YouTube die Weltliteratur to go, wo er mit Playmobil-Figuren Weltliteratur nachspielt. Also alle großen Stories und Geschichten, die es so gibt, von allen namenhaften SchriftstellerInnen und so weiter. Und er hat auch ein Projekt gemacht in der Weltliteratur, die Bibel to go. Und er hat sämtliche biblische Geschichten mit Playmobil-Figuren nachgespielt auf eine unfassbar unterhaltsame Art und Weise. Massiv und dramatisch gekürzt. Also ich glaube, die Josef-Geschichte schafft er in 7 Minuten. Wir haben jetzt, glaube ich, fast eine Stunde.
Über eine Stunde gefühlt.
Darüber geredet. Und ihr habt gehört, so in der Bibel sind es 13 Kapitel. ungefähr über die Josefsgeschichte. Und im Koran ist es auch ein ganzes langes Kapitel und Michael Sommer schafft es in 7,5 Minuten. Also Shoutout und Props an dich, Michael. Wir hatten auch mal eine kleine Form der Zusammenarbeit, das war super unterhaltsam. Also wir verlinken euch das in den Shownotes auf YouTube, die Bibel to go von Michael Sommer. Sehr unterhaltsam.
Ja, und ich würde sagen, das war's mit unserer Josefs-Folge. Und wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal wieder zusammen sind und ihr uns zuhört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Kübra, nein. Du moderierst und vergisst die E-Mail-Adresse. Also wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen, irgendwie andocken
oder Interpretationen von Josef.
Genau.
Alles.
Dann schreibt uns an
331podcast@host-of-one.org. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.